Oder hatte das dann doch mit dieser besonderen Situation zu tun, dass viele Spieler auf dem Platz waren, die wussten, da geht's jetzt gegen unseren Ex-Trainer, der über uns alles weiß. Das ist ja genauso, als wenn wir auf eine Party kommen und da ist unsere Ex, die weiß auch genau, wie viel Blödsinn wir gemacht haben. Also ist ein gewagter Vergleich, aber ich wollte damit sagen, man muss so ein bisschen aufpassen.
Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Herzlich willkommen zum 79. Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Es ist Dienstag, der 19. Januar 2021, der Tag nach einer Niederlage, die so eindeutig war, wie man es vom VfL Osnabrück lange nicht erlebt hat. 0-5 beim Hamburger SV. Wir sind in einer Expertenrunde zusammen mit Sportjournalisten aus Hamburg und Osnabrück. Ich begrüße bei mir im Studio heute als unseren Gast meine Kollegin Susanne Vetter, die sich gestern auf den Weg nach Hamburg gemacht hat und heute Morgen schon wieder im Studio sitzt. Und ich begrüße zugeschaltet per Google Meet Wolfgang Stephan, den Chefredakteur des Stader Tageblatts, der aber dem Sport aus seiner Zeit in Kaiserslautern, seiner Heimat, treu geblieben ist, der über die Nationalmannschaft berichtet seit 2006 und über den HSV natürlich auch von Heim- und Auswärtsspielen. Die Passion gönnt er sich. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Dann ja, moin nach Osnabrück.
Danke. Und dann haben wir als Dritten im Bunde Markus Scholz. Aber wir nennen ihn alle, und das dürfen wir, Scholle, so ist er in Hamburg bekannt. Er hat über 3 Jahre den HSV-Blog, den unabhängigen HSV-Blog Rautenperle geführt, ist als HSV-Kenner mit spitzer Zunge und mit schneller Zunge bekannt, formuliert spitz und mutig. Ich hoffe, dass er heute so im Podcast ist. Herzlich willkommen, Scholle.
Ja, moin ihr beiden. Oder ihr drei, ne? Mit Wolfgang natürlich.
Genau. Wir werden nachher noch einen Experten dazuschalten, Thorsten Matuschka. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt hat leider abgesagt. Und ich gebe natürlich meiner Kollegin Susanne das erste Wort. Susanne, es war spät und alles, was du mitgebracht hast, war Hamburger Schiedwetter. Das war eine schlechte Dienstreise.
Ja, das war eine schlechte Dienstreise. Normal werde ich ja immer auf Dienstreisen geschickt mit den Worten, bring 3 Punkte mit. Das war diesmal leider nicht möglich. Und im Gegenteil, es war sogar sehr, 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 sehr weit entfernt. Davon.
Wolfgang, du hast eine kleine Presseschau für uns vorbereitet. Lies doch mal die markantesten Schlagzeilen von heute vor. Kriegt Osnabrück richtig langen Hafer in Hamburg?
Ach, da würde ich so gar nicht sagen. Die Hamburger, die denken ja in erster Linie immer an sich und insofern spielt der HSV die größte Rolle. Ich fange mal mit der wichtigsten Schlagzeile an. Das ist der neue Blog von Scholle, Moin Volkspark. Und da steht oben drüber 5-0 gegen Osnabrück. Das war richtig schön anzusehen. Das ist die Schlagzeile von Moin Volkspark. Das Hamburger Abendblatt schreibt, HSV feiert Zweitliga-Rekordsieg. Dann haben wir als nächstes das Stader Tageblatt. Ich schreibe da drin, HSV deklassiert Osnabrück, spielerisch starker Auftritt beim 5-0-Sieg im Volkspark. Hamburger sind zurück an der Tabellenspitze. Die Bild-Zeitung schreibt heute, ein bisschen schwer zu verstehen, der Torkan. Das soll das Ganze vermutlich als Orkan. Also vom Orkan. Und dann schreiben sie Torkan. Der Torkan, HSV zerstört mit Rekordsieg, Klammer, ohne Terodde-Treffer, Tunes Ex-Club. Und dann haben wir noch die Hamburger Morgenpost, 5-0 gegen Osnabrück, HSV zerlegt, Tunes alte Liebe, Jatta war heute der Terodde, die Schlagzeile der Morgenpost.
Danke für die Presseschau und von dir, Scholle, vielleicht eine kleine Glatteisfrage. Wann hat denn der HSV zuletzt 5-0 gewonnen?
Oh, warte mal, da muss ich mal kurz überlegen. Das müsste so 2013 gegen Nürnberg gewesen sein, auswärts. Ah,
ja. Prima.
Zack, genau so war's.
Ja. Vorbereitet, das haben wir da gestern auf der Pressetribüne, wussten wir es alle nicht, aber ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich es gewusst.
Natürlich, das glaube ich dir auch. Ja, was sagst du zum Spiel? War es so eindeutig, wie wir es hier wahrgenommen haben?
Ja, ich saß ja so 10 Meter von Susanne entfernt und ich habe immer ein bisschen mitgelitten, weil wenn man von Osnabrück hierher fährt und weiß, wie es in dem letzten Jahr oder in der letzten Saison abgelaufen ist, dann hat man natürlich ganz andere Hoffnungen vor so einem Spiel und ich hatte auch andere Befürchtungen, ehrlich gesagt. Aber ich muss ehrlich sagen, und das habe ich auch in so einem Podcast gestern, der während des Spiels lief, gesagt, ich hatte schon nach 5 bis 10 Minuten hatte ich das Gefühl, dass das wirklich deutlich wird an dem Tag, weil der HSV einfach extrem präsent war. Man war aggressiv in den Zweikämpfen, man hat Osnabrück wirklich immer hinten reingedrängt und was man sonst nicht hatte, was man gestern hatte, man hat es tatsächlich geschafft, die schnellen Gegenangriffe gut und im Kollektiv zu unterbinden. So, das waren so die Dinge, also sonst war der HSV immer anfällig für Gegenangriffe und hat sich dadurch aus der Bahn werfen lassen. Das hat man gestern aber gut im Griff gehabt. Deswegen war ich gestern relativ früh sehr guter Dinge, dass das ein gutes und erfolgreiches Spiel für den HSV wird.
Susanne, den Eindruck hattest du mit anderen Vorzeichen auch?
Ja, genau, bei mir war es relativ umgekehrt. Also das hat man schon schnell gemerkt, dass der VfL da ja einen relativ gebrauchten Tag hat. Normalerweise war es jetzt in den letzten Spielen oft so, wenn sie gegen spielstarke Gegner gespielt haben, dann haben sie überzeugt durch eine Kompaktheit in der Defensive im Mittelfeld. Sie konnten Nadelstiche setzen, so wie in Kiel. Und ja, es war so ein bisschen die Hoffnung vorher, dass das da vielleicht auch gelingt. Aber das war schon relativ frühzeitig ersichtlich, dass das an dem Tag leider nichts wird. Ich habe Marco Grote da auch in der Pressekonferenz danach gefragt. Und ja, der hat das ähnlich gesehen.
Wolfgang, deine Eindrücke waren sicherlich nicht weit davon entfernt. Was glaubst du, welchen Anteil hatte jetzt die besondere Konstellation Ex-Trainer gegen Ex-Club für den Verlauf dieses Spiels? Hast du da ein Gespür?
Ja gut, man blickt ja nicht jetzt, wir blicken ja nicht so in die Kabine rein, aber Thune hat ja schon bei der Pressekonferenz am Sonntag relativ deutlich gesagt, dass es ein besonderes Spiel für ihn ist. Ihr habt ja vielleicht, da können wir nachher nochmal drüber reden, wie ihr Thune in Osnabrück erlebt habt. Bei uns ist er immer sehr fokussiert und das war schon am Sonntag, fand ich, so der erste emotionale Einblick, den er gegeben hat. Also es war ganz klar ein besonderes Spiel, hat er ja auch dann nochmal in der Pressekonferenz am Ende gesagt. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass die Mannschaft, das, was Thune vermutete, dass sie sehr sensibel mit dieser Situation umgegangen sind, in dem Sinne, dass sie von Anfang an wussten, was für den Trainer auf dem Spiel steht. Und deswegen, ich würde echt sagen, gegenüber den letzten Spielen alle ein bisschen präsenter waren. Also alle von Anfang an. Das gilt wirklich von der Konsequenz in der Abwehr, was Leisner und Ambrosius da rausgeholt haben. Die haben ja wirklich nichts zugelassen. Also ich sehe jetzt mal von diesem Handspiel ab, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. War ja wirklich in der ersten Halbzeit für Osnabrück keine Chance da. Und das Mittelfeld, Bern, Stark, Moritz Heyer, vielleicht auch besonders motiviert im Spiel gegen seine Ex-Kollegen. Kizombi hat für mich das beste Spiel im HSV-Trikot gemacht gestern. Duziak, der wirklich spielerisch für mich beste Spieler beim HSV. Also das hat alles von Anfang an funktioniert. Ich habe mich, muss ich sagen, ein bisschen gewundert über die taktische Einstellung von Osnabrück, denn er ist ja von Anfang an sehr defensiv. Die Osnabrücker sind ja sehr defensiv aufgetreten. Und wenn ich da an Nürnberg denke, die haben ja genau mit der umgekehrten Taktik den HSV sehr geärgert, indem sie ganz früh gepresst haben, also ganz früh draufgegangen sind. Habe ich mich ein bisschen gewundert, dass Grote da so defensiv angefangen hat.
Ich würde gerne noch was zu Daniel vielleicht sagen.
Du musst mich nicht um Erlaubnis fragen, sondern rede. Mach's einfach wie immer und quatsch dazwischen.
Genau, ich spreche einfach rein. Einfach abquatschen.
Und das gilt für euch beide auch. Also bitte, wir sind auf dem Fußballplatz und nicht, bitte.
Ja, mir ist es auch nochmal aufgefallen, als ich die beiden Pressekonferenzen gesehen habe von Daniel, dass er wirklich sehr, sehr, also das nochmal betont hat, wie besonders das für ihn war, wie wichtig das für ihn war. Und wir kennen ihn ja auch schon länger und das ist ja jemand, der dann auch manchmal mit solchen Sachen auch spielt und motiviert, der auch über viel ja über Belohnung kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da vielleicht ja auch das genutzt hat, um die Mannschaft nochmal einzustellen. Und was ich ganz interessant fand, war auch, dass ich letzte Woche hat unser Kolumnist Alexander Dercho ja geschrieben, der ja Daniel auch noch als Trainer kennt, dass Daniel vermutlich nicht nur einfach einen Sieg haben möchte gegen VfL, sondern auch zeigen will, dass er diese Mannschaft dominieren kann. Und das ist tatsächlich dann auch gestern passiert.
Fragt ihn bei
Gelegenheit. Ich glaube, dass das der Trainer hat es gestern, Entschuldigung, dass ich dazwischen
Platz gerne.
Aber das hat der Trainer auf der Pressekonferenz ja auch nochmal gesagt, Daniel hat gestern nochmal davon gesprochen, dass er sich bei seiner Mannschaft nach dem Spiel im Kreis nochmal explizit bedankt hat, dass sie diese Emotionalität mit angenommen hat und ins Spiel umgesetzt hat in Form von Aggression oder Aggressivität im Zweikampf und dergleichen. Also man hat schon gemerkt, wie wichtig ihm das Ganze ist, auch wenn er vorher natürlich immer wieder betont hat, es sei kein Dani Tune gegen Osnabrück, sondern HSV gegen Osnabrück. Aber er war erleichtert, als das Spiel dann vorbei war und wie es gelaufen ist. Und man hat ihm die Freude wirklich angesehen, auch wenn er es immer ganz, eigentlich hält er ja ganz gut hinter den Berg damit. Das schafft er ja eigentlich immer wieder. Aber gestern war es dann doch deutlich zu spüren. Ne? Hm. Du hast ja auch, warst ja bei der Pressekonferenz auch dabei, Susanne. Du hast es ja wahrscheinlich dann auch miterlebt, wie er da gesprochen hat. Also, dass er sich so explizit für eine Leistung bei der Mannschaft bedankt, das gab es bisher noch nicht. Hm.
Fragt ihn vielleicht mal bei Gelegenheit, ob es vor dem Spiel eine besondere Motivationshilfe gegeben hat. Er hat uns ja nach der Aufstiegssaison sehr nah herangelassen an seine Methoden, auch in der unmittelbaren Spielvorbereitung. Da gab es motivierende Filme, die sein Team zusammengeschnitten hat, mit allen Zugehörigkeiten wie Musik und Sound. Er hat diverse Tricks angewandt oder Hilfen angewandt, um eine Mannschaft nicht nur taktisch gut vorbereitet in ein Spiel zu schicken, sondern auch emotional aufzuladen. Das hat er aber sehr wohl dosiert, denn das nutzt sich, wie ihr als alter Hasen wisst, auch schnell ab. Und dazu hat er besonderen Spielen nochmal ein besonderes Flair gegeben. Könnte mir gut vorstellen, dass es etwas gestern in der Richtung auch gegeben hat.
Susanne oder Harald, mich würde mal interessieren, ihr habt ja beide die Pressekonferenzen jetzt vor dem Spiel und nach dem Spiel gesehen mit Daniel. Ist euch da aufgefallen, tritt er in Hamburg wesentlich anders auf, als ihr ihn in Osnabrück erlebt habt?
Also sagen wir mal so, wir müssen ja erstmal da die Voraussetzungen unterscheiden. In Osnabrück gibt es natürlich auch Pressekonferenzen, aber die sind ja nicht so durchorganisiert und formalisiert, wie ihr das in Hamburg erlebt, sagen wir mal, 15 oder 20 Journalisten und Fernsehleuten. Das ist ja alles hier wesentlich kleiner und familiärer vielleicht auch im Umgang. Und wir hatten viel öfter als in Pressekonferenzen die Möglichkeit, mit dem Trainer zu sprechen. Das gilt aber nicht nur für Daniel, das gilt genauso für Marco Grote oder andere. Das ist dann natürlich ein ganz anderer Umgang. Ich glaube, dass man in einer Pressekonferenz als Trainer oder auch als Journalist einen anderen Ton anschlägt, ein bisschen formeller ist, noch mehr auf das gesprochene Wort achtet. Insofern kann man den Vergleich gar nicht ziehen. Ich kann nur sagen, dass wenn man ihn vertrauensvoll und respektvoll behandelt, dass man immer ebenso behandelt wird und auch vernünftige Antworten kriegt. Er ist hier wie da, immer auf unterschiedliche Weise, aber hier wie dort, also im Gespräch unter vier Augen als auch in einer Pressekonferenz, um substanzielle Antworten bemüht. Er will nicht rumlabern.
Den Eindruck habe ich auch bei ihm. Und ich glaube, das ist genau das, was du angesprochen hast eben, Harald, dieses Familiäre, was er in Osnabrück kennengelernt und schätzen gelernt hat auch. Das ist ja ist eine sehr, sehr gute Basis, um am Ende dann einen Verein wie diesen HSV, der ja wirklich von Querelen und hier Denver-Clan-Geschichten rund um Vorstand, Aufsichtsrat und dergleichen immer wieder begleitet wird, um hier mal ein bisschen Veränderung reinzukriegen, die von außen gewollt ist. Also ich glaube, die Fans, die haben nach so einem Typen gelächzt. Hm. Jemanden, mit dem man sich so ein bisschen identifizieren kann wieder, der nicht nur gut ist in dem, was er macht, sondern auch in seiner Art gut ist und da richtig gut rüberkommt. Das war mit Hacking letztes Jahr so diese Autoritätsnummer, oh, da kommt jetzt der starke Mann. Und jetzt ist es bei Dani Tune die Geschichte mit, oh Mann, das ist einer, der möchte sich mit uns entwickeln. Also da haben wir glaube ich, einen sehr, sehr guten Fang gemacht mit Dani Tune.
Das freut mich. Und das gilt im Übrigen auch für seinen Co-Trainer, der vielleicht bei euch immer noch so ein bisschen untergeht, der Merlin Polzin. Ja. Kann euch nur empfehlen, mit ihm mal ein Fachgespräch zu führen. Da kann jeder von euch und jeder von uns was über Fußball und über Trainingsmethodik lernen. Und ich habe selten jemanden gesehen, der so präzise und verständlich auch über komplexe Trainings- und Spielzusammenhänge spricht. Nur mal so als Empfehlung. Ich würde ganz gern nochmal mit euch über den VfL sprechen. Für uns war es, oder für mich am Fernsehschirm mit der Einschränkung, muss man immer voranstellen, war es die schwächste Saisonleistung im Sinn der Mentalität. Die Mannschaft war gehemmt. Sie hat sich nicht zugetraut, nach vorne zu spielen. Wolfgang, ich glaube nicht, dass sie defensiv eingestellt war. Sie ist auch nicht nur vom HSV in die Defensive gezwungen worden. Sie hat sich einfach nicht getraut. Sie hat den Sie war wie gelähmt, hat man früher gesagt, als wenn man ihr eine Spritze gegeben hätte. Und das hat mich ein bisschen erschrocken. Und da habe ich mich gefragt, ist das ein Trend, der auch durch die bis auf Kiel schlechten Ergebnissen der letzten Spiele gründet? Oder hatte das dann doch mit dieser besonderen Situation zu tun, dass viele Spieler auf dem Platz waren, die wussten, da geht's jetzt gegen unseren Ex-Trainer, der über uns alles weiß? Das ist ja genauso, als wenn wir auf eine Party kommen und da ist unsere Ex, die weiß auch genau, wie viel Blödsinn wir gemacht haben. Also ist ein gewagter Vergleich, aber ich wollte damit sagen, man muss so ein bisschen aufpassen. Susanne, wie hast du es empfunden? War das der Schlüssel, dass die Mannschaft sehr gehemmt war?
Ja, ich weiß nicht, ob es der Respekt vor Daniel war und Merlin natürlich auch, das ist gerade angesprochen. Ich kann es mir schon vorstellen, allerdings, wenn man das mal auch so sieht, es ist auch ein kleiner Trend ersichtlich. Also nach dem guten Saisonstart mit 7 Spielen ohne Niederlage ist es jetzt zuletzt in den letzten 9 Spielen 3 Siege und 6 Niederlagen. Also es ist im Moment wirkt die Mannschaft nicht ganz so stabil und man hat das Gefühl, dass es so langsam auch ein bisschen in den Köpfen rattert nach den letzten Ergebnissen. Und ich weiß nicht, inwieweit auch das Würzburg-Spiel da noch mit reinspricht. Der Trainer hat Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mit ihm am Sonntag noch mal telefoniert und dann rief er hinterher extra noch mal an und sagte: Frau Vetter, vergessen Sie auch nicht, wir wollen auf jeden Fall diese extrem schlechte halbe Stunde aus dem Würzburg-Spiel, 2-3 hat der VfL da verloren, die wollen wir vergessen machen. Und das war ihm sehr, sehr wichtig. Und ja, das hat leider nicht geklappt gestern.
Wie war euer Eindruck in Hamburg vom VfL?
Wolfgang, willst du anfangen oder soll ich?
Nee, mach du durch.
Ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass man als aus Osnabrück selbst, dass die Mannschaft gehemmt war. Und ich glaube, also aus meiner aktiven Zeit als Fußballer, ich weiß das auch, wenn man gegen ehemalige Trainer gespielt hat und die haben die ganze Mannschaft zusammengestellt, das spielt eigentlich keine Rolle in den Köpfen der Jungs. Das kann ich mir schwer vorstellen. Man geht auf den Platz, weiß, man spielt gegen eine Mannschaft X und kennt diese Mannschaft ein bisschen. Beim HSV weiß man jetzt, dass sie spielerisch recht gut ist, dass sie tabellarisch sehr gut dasteht. Also man weiß, dass da was Schwieriges auf einen zukommt als Osnabrück-Profi. Und so geht man ins Spiel rein und sagt, okay, aber trotzdem, wir können ja nur gewinnen. Letztes Jahr hat es auch geklappt. Warum sollte es nicht nochmal funktionieren? Und wenn man dann aber so demotivierende erste 10, 15 Minuten, wo dann ja auch, obwohl man 15 Minuten ja zumindest keine Torchance zugelassen hat, das hat man ja hingekriegt. Man wurde zwar spielerisch dominiert vom HSV, aber man hat keine Torchance zugelassen. Und gerade wo man denkt, jetzt könnte man vielleicht mal was machen, bups, fällt das 1-0. So, ich nehme nochmal ein Beispiel auf, was mich so als Spieler verrückt gemacht hätte. Wenn ich gesehen hätte, wie der HSV auf der HSV-rechten Seite, linke Seite von Osnabrück, gegen Blacher und Wolze mit Wagnumann und Jatta eingeprescht ist, da hatte man mit Jatta und Wagnumann hat man zwei der mit Abstand schnellsten Spieler der Liga. Da weiß ich als Spieler schon mal, ich darf die keine Sekunde aus den Augen lassen, weil sonst wird's bombig gefährlich nach hinten. Und das haben die dann ja auch gezeigt. Das hat ja auch funktioniert. Dass dann am Ende über links die beiden Tore fielen, fand ich fast schon ganz lustig dann wieder, aber es war zumindest sehr früh für jeden Osnabrück-Spieler zu sehen, dass es hier verdammt schwer wird, irgendwas zu machen. Und wenn man dann noch ein Handtor aberkannt bekommt, dann ist es vielleicht nochmal so ein kleiner Nackenschlag. Ja, das 3-0 nach der Halbzeit war dann für mich der endgültige,
ja.
Wie soll man, ich will es nicht überdramatisieren, nicht Sargnagel, sagt man immer so, ist aber Quatsch, aber das war dann so der Deckel auf den Kopf sozusagen.
Ja, da war's klar. Ja.
Wolfgang, bevor du was zum VfL sagst, will ich, damit wir ihn nicht verpassen, wenn er im Flieger nach Berlin sitzt, unseren Sky-Kollegen Thorsten Matuschka dazuschalten. Ich will mal gucken, ob er alles so geregelt bekommen hat.
Jo, guten Morgen.
Hallo Tusche, hier ist Harald Pistorius in Osnabrück.
Hi Harald.
Brückengeflüster. Grüß dich. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich sag dir kurz, wer mit in der Runde ist. Da ist einmal Wolfgang Stephan, der Chefredakteur des Stader Tageblatts, der seit vielen Jahren über den HSV schreibt. Dann Markus Scholle-Scholz, bekannt von Podcast, vom Blog Rautenperle in Hamburg, anerkannter HSV-Experte. Sein Blog heißt inzwischen Moin Volkspark. Und meine Kollegin Susanne Vetter, auch eine der profiliertesten Sportjournalistinnen Deutschlands, die gestern in Hamburg war. Ich habe es nur am Fernsehen gesehen, genau wie du ja auch. Sag uns mal bitte dein erstes Fazit zu diesem Spiel. Du hast ja gestern auch schon geäußert, aber wenn du jetzt eine Nacht drüber geschlafen hast, war der VfL so schlecht oder der HSV so gut?
Ich glaube, dass der HSV wirklich sehr gut war. Und VfL, also erstmal guten Tag, erstmal oder guten Morgen in die Runde. Ja. Das habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, das geht, weil ich eine Maske auf habe, weil ich am Flughafen bin.
Kein Problem.
Dass man mich einigermaßen versteht. Ich glaube schon, dass es der HSV wirklich sehr gut war. Osnabrück war, glaube ich, schon in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde schon überfordert gewesen. Die Fünferkette, das 5-3-2-System, mit dem sie angefangen haben, hat, glaube ich, gar nicht funktioniert, hat gar nicht gegriffen. Und dadurch wurde, hat der Trainer auch schnell umgestellt von Osnabrück. Aber der HSV war einfach zu drückend in ihren Aktionen. Wenn der VfL Osnabrück mal den Ball gewonnen hat, waren die Bälle einfach zu schnell weg. Haben durch gar keine Ruhe in ihr Spiel gekriegt. Und der HSV hat fast gefühlt jeden Ball sofort zurückerobert, konnte dadurch sehr, sehr viel Druck ausüben. Ja, und dann ist relativ schnell das 1-0 gefallen. Ja, und dann nach dem 1-0 hatte ich das Gefühl, nach der Umstellung, dass der VfL Osnabrück ein bisschen besser im Spiel war, ohne richtig zwingend zu werden. Aber ja, dann hat der HSV natürlich kurz vor der Halbzeit sehr, sehr schönes Tor erzielt, gut rausgespielt auf der rechten Seite vom Osnabrück und linke Seite vom HSV. Und den schweißt Gerber natürlich sehr, sehr gut ein. Dann kommt, finde ich, VfL Osnabrück sehr, sehr gut aus der Halbzeit raus, zweiten Halbzeit. Ja, also das war schon okay, aber kriegen dann mit der ersten Ecke natürlich direkt das 3-0 und damit war es dann, glaube ich, auch komplett erledigt, das Spiel. Und dann haben sie natürlich auch wieder innerhalb von 15 Minuten 3 Tore bekommen. Ja, das Eigentor von Maurice Trapp, den ich ja noch aus Unionzeiten sehr gut kenne, passt natürlich in so einen Abend. Aber was ich gestern schon gesagt habe, jetzt hast du halt einmal in die Fresse gekriegt, 5-0. Besser als 3 oder 4 Mal 1-0 oder 2-1 zu verlieren und ein gutes Spiel gemacht zu haben und die Schulterkörper kommen, ey, ihr habt gut gespielt, aber ist trotzdem nicht zählbar rausgekommen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der VfL Osnabrück sehr, sehr gut dabei mit 22 Punkten. Haben 8 Punkte auf Braunschweig aktuell. Das ist, glaube ich, ein ordentlicher Puffer. Und der HSV, muss ich sagen, hat mich gestern schon beeindruckt in der Art und Weise, wie sie auch die Fünferkette gespielt haben. Immer wieder über die Außen und dort versucht, Überzahl zu schaffen. Gute tiefe Läufe bekommen und haben, glaube ich, auch in der Höhe dann letztendlich auch verdient gewonnen.
Prima. Wir haben eben so ein bisschen darüber spekuliert, welche Rolle diese Konstellation Ex-Trainer trifft auf sein Team, das er sehr gut kennt. Alle wissen, was er drauf hat, gerade in der Einstellung auf den Gegner und in der Motivation auf ein besonderes Spiel. Welche Rolle hat das deiner Meinung nach gespielt, auch wenn du dich vielleicht mal an deine aktiven Zeiten erinnerst? Da hast du ja solche Konstellationen auch erlebt.
Ja, natürlich ist man dann immer besonders geil und dann heiß drauf, dem Ex-Verein zu zeigen. Bei mir war das dann auch so, wenn ich mit Union in Cottbus gespielt habe, ich bin da geboren, ich habe dort angefangen, richtig Fußball zu spielen. Klar, habe auf dem Dorf erst angefangen, bei Rot-Weiß Neapel, sind aber dann mit 6 Jahren zu lange Cottbus gegangen, bis ich 15 war, da war immer was Besonderes. Man will einem selber beweisen, aber auch den Leuten, die vielleicht gesagt haben, ey, guck mal, der ist doch nicht so gut. Und ja, das ist schon was Besonderes. Bei der Jugend kommt noch dazu, dass er in Osnabrück geboren war, glaube ich, 43 Jahre von 45 in Osnabrück verwurzelt. Ja, war der Spieler, war der Jugendtrainer, dann hat ihm der VfL ja dann auch die Chance gegeben, sich als Trainer zu beweisen und hat diese Chance sehr, sehr gut genutzt. Ja, und das war natürlich schon was Besonderes, ganz klar. Das hat er auch nicht verneint, das hat er auch zugegeben, ja. Ich glaube, dass es für ihn wahrscheinlich nicht so einfach war, ohne es zu wissen, dass man sich wahrscheinlich zu sehr verzettelt, weil man halt viele Spieler sehr, sehr gut kennt. Ja. Vom VfL, dass man halt da nicht zu viele Details den HSV-Spielern an die Hand gibt, weil man halt viele Spieler sehr, sehr gut kennt, die man sonst den Gegner jetzt nicht immer so gut sich auskennt. Ja. Und aber die Art und Weise, wie sie die Spiele angegangen sind, war für mich schon überraschend. Und wenn der HSV so auftreten kann in jedem Spiel, das wirst du nicht immer schaffen. Aber das war gestern schon trotz allerdings ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel und ein Ausrufezeichen, finde ich. Ja. Also 5-0 gegen VfL Osnabrück zu gewinnen, das schafft nicht jeder. Und
Gott sei Dank.
Natürlich. Aber wie gesagt, der VfL steht gut da. Ja. Und jetzt tut das ein, zwei Tage weh, das 5-0. Und ich glaube, Osnabrück kann froh sein. Die Spieler zumindest noch, der Trainer, glaube ich, dass es weiter gleich weitergeht.
Thorsten Scholli hier. Ich habe mal eine Frage, weil wir hatten das eben gerade von Harald. Er hat gefragt, wie es denn ist, wenn man als Spieler vom VfL Osnabrück dem ehemaligen Trainer gegenübersteht. Ich habe gesagt, ich habe zwar nie ganz so hoch gespielt wie ihr, aber trotzdem Fußball gespielt. Für mich hat es eigentlich keine Rolle gespielt, ob auf der anderen Seite mein Ex-Trainer stand oder nicht. Es sei denn, der hat mich im Jahr davor nicht berücksichtigt. Aber ansonsten, glaube ich, hat das eher weniger eine Rolle gespielt. Und ich habe das nicht als ursächlich für die Niederlage gestern gesehen, dass man da vielleicht zu viel Respekt vor Tune hatte. Oder wie hast du das erlebt, wenn du gegen ehemalige Trainer gespielt hast?
Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube nicht, dass es da eine große Rolle gespielt hat, weil als Spieler gehst du in das Spiel rein, willst einfach das Beste für deinen Verein geben, egal wer da drüben steht. Klar ist es für einen Spieler, der vielleicht unter Daniel Thune im letzten Jahr nicht die Rolle gespielt hat, natürlich auch nochmal eine extra Motivation, das ihm zu zeigen, ey, ich bin doch ganz gut und ich kann zweite Liga spielen und da schon. Aber im Endeffekt habe ich ja gestern auch schon gesagt in der Sendung, was ist das, gibt's denn geil aus, gegen HSV zu spielen? Also als VfL Osnabrück-Spieler beim HSV zu spielen, klar, leider keine Zuschauer. Ja, aber in diesem Stadion, gegen diesen Gegner willst du dich doch einfach beweisen. Montagabend, viele gucken zu. Das sind ja solche Highlight-Spiele, für die du Fußballer geworden bist, ja. Aber gestern hat halt leider nichts funktioniert, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also da kannst du gar keinen richtig rausheben aus der Osnabrück-Mannschaft und solche Abende gibt es halt leider. Klar, dass es natürlich 5-0 ausgeht, ist natürlich ein Riesenbrett. Wie gesagt, die Fünferkette hat leider gar nicht funktioniert. Aber das sind halt so Dinge. Klar, du machst ja als Trainer Gedanken, wie kann ich den HSV antreten? Was denke ich, ist ganz gut, ja, für das Spiel. So, dann wurde es halt suboptimal umgesetzt. Aber Mann, ey, wir reden hier HSV gegen VfL Osnabrück, das darf man halt auch nicht vergessen.
Ein Beispiel dazu, wir haben das ja am letzten Wochenende auch umgekehrt erlebt in Nürnberg. Da hat ja Dieter Hecking im Vorfeld gesagt, er geht davon aus, dass seine ehemaligen Spieler ihm beweisen wollen, wie gut sie geworden sind. Und auch das habe ich nicht gesehen. Also da hat er ja, ich würde mal so sagen, Scholle, Kind Zombie, Sonny Kittel im Blick gehabt. Und das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die haben da ein Bombenspiel gemacht, im Gegensatz zu gestern Abend. Also insofern, das würde deine These belegen.
Ja, eher gegenteilig sogar. Die waren in dem Spiel eher schwach und haben dafür gestern umso besser performt. Ne? Ja, also genau. Zumindest Kind Zombie, da bin ich komplett bei dir. Es ist der am wenigsten genannt wurde, ehrlich gesagt, weil er kein Tor gemacht hat, aber den fand ich gestern mit am stärksten auf dem Platz. Also ja. Zumindest hat er den größten Fortschritt gemacht in den letzten Wochen beim HSV. Und ja, gut. Über Jatta
freuen wir uns allerdings
also doppelt und dreifach.
Bitte, du.
Ich glaube, also, aber Kind Zombie bin ich dann auch komplett bei dir. Er hat Anfang der Saison gar nicht oder nicht viel gespielt, gar keine richtige Rolle gespielt, hat jetzt da zurückgebissen und reingekämpft in die Truppe. Ja, hat Onana aktuell auch ein bisschen verdrängt. Haier, muss ich sagen, hat ein riesen Spiel gemacht. Ja, das muss ich sagen. Also auch die Werte, was er hatte, 77% Zweikampf, 95 oder 96% Passquote. Also das ist das, was ich vom Sechser verlange. Ja, nicht schön spielen oder sonstiges, hat entscheidende Bälle gewonnen. Wenn Osnabrück denn mal nach vorne kommen wollte, war ja auch da, hat gut antizipiert, gute, wichtige Zweikämpfe gewonnen. Also er hat ein sehr gutes Spiel, aber auch ein Zombie. Ja? Also man muss auch überlegen, der Junge kam aus Kiel für 3 Millionen, das ist natürlich auch eine Bürde für einen relativ jungen Spieler noch. Also dann beim HSV, dann lief es natürlich auch nicht so Bombe. In dem Jahr davor, in den 2 Jahren, hat er sich auch verletzt. Ja, aber hat sich da echt zurückgekämpft. Und man sieht ja auch die Breite des Kaders vom HSV. Das ist natürlich glaube ich schon der Punkt, der wahrscheinlich dann entscheiden wird, dass man wirklich hochgeht, ja, weil wenn ich sehe, wen er dann mal eingewechselt hat, also ich glaube, die Bank vom HSV, da würde jeder Einzelne, der gestern nicht angefangen hat, glaube ich, bei fast jedem zweitligisten Stammspieler sein, ja, und das ist halt auch eine gute Zusammenstellung, ja, das muss man halt auch sagen, ja, und ich glaube, Daniel Thune ist halt auch ein Trainer, der sehr empathisch ist, was glaube ich heutzutage so wichtig ist. Da musst du nicht 28 Taktiken können und hier abkippen eine 8 und weiß ich was, das heute alles für eine Scheiße auf gut Deutsch gibt. Ja, was es da für Begriffe gibt, wo ich sage, ey, bleib doch, es ist Fußball, bleib doch einfach und die Jungs, sagt einfache Dinge, was man vorher die Jahrzehnte vorher auch gemacht hat, dann wissen sie das. Und nicht zu kompliziert machen und dann ist er halt sehr empathisch und nimmt die Jungs mit, ja, auch die hinten dran sind aktuell sportlich. Die darfst du halt nicht verlieren, weil die entscheiden Woche für Woche in ihrem Training, ob sie halt auf den anderen, die gerade aktuell vorne sind, Druck ausüben. Mhm. Ja, wenn einmal einer mal schwächelt, dass der Trainer weiß, ey komm, oh, der hat jetzt mal zwei oder ein Spiel, zwei Spiele, drei Spiele nicht so gut performt, aber oh, sein Konkurrent, der hat richtig Flamme gegeben, der hat zwar abgekotzt, dass er nicht gespielt hat, hat aber im Spiel, wenn er reinkam, eine Reaktion gezeigt und in der Trainingswoche. Und dann kann ich auch mal wechseln. Mhm. Und genau das ist es ja, ja. Wenn du das hinbekommst innerhalb der Mannschaft, dass die hinten dran sind, trotzdem immer Flamme geben, immer Druck machen auf die aktuell Starting Elf, dann hast du auch schon einen riesen Vorteil und dann bist du auf einem richtig guten Weg als Mannschaft.
Wolfgang, du hast es, glaube ich, gestern auch angesprochen.
Er hat ja bei der Pressekonferenz gesagt nochmal, dass er auch immer moderieren muss für die Breite des Kaders, die da ist. Und dass er, ich glaube, so schnell auch gleich 5 Mann eingewechselt hat, das habe ich diese Saison auch noch nicht gesehen. Also insofern, glaube ich, macht er das auch ganz gut. Und ich finde es auch schön, wie er damit umgeht. Wir haben Sonny Kittel ja gestern Abend gesehen. Der war ja unzufrieden, als er vom Platz ging.
Aber ist ein gutes Anzeichen.
Und June sagt ja, finde ich klasse, dass er unzufrieden ist. Genau. Das beweist mir doch, dass er weiterspielen wollte. Und ich meine, genau, da kann auch ein Spieler nicht heute Morgen maulen und sagen, hey Trainer, warum hast du mich rausgenommen, wenn er solche Worte dann anschließend hört. Das macht er ganz fantastisch.
Wolfgang, du hast es gestern, glaube ich, auch angesprochen mit Bakary Yatta, ne? Dass er ihn nochmal in den Arm genommen hat da extra und nochmal mit ihm geredet hat in der Halbzeitpause. Und dann kommt er rein, macht noch, oder was heißt, kommt er rein, kommt er zurück auf den Platz und macht dann gleich noch das 2-0 und den Deckel drauf. Ne?
Ja, Susanne.
Darf ich das vielleicht nur sagen? Da hätte er natürlich noch einen Klops obendrauf, aber so ist er wahrscheinlich nicht. Du denkst natürlich an Götze im WM-Finale und Löw mit der Einwechslung. Wenn er gesagt hätte, ich habe ihm gesagt, da kommt ein Eckball, hau ihn rein. Natürlich alles super gewesen. Er hat es umgekehrt gesagt. Er hat gesagt, ich wusste nicht, dass ein Eckball kommt und er ihn Braun hauen soll. Aber was du sagst, ist völlig richtig. Und das hat er auch in der Pressekonferenz nicht nur vor Osnabrück-Spiel, sondern auch vorher schon immer wieder mal durchblicken lassen, dass er Yatta ganz besonders auf dem Schirm hat und dass er ihn ganz besonders zur Seite nimmt. Mhm. Und ihm gibt. Und ich glaube, das braucht er. Die letzten 3 Spiele von Yatta waren bärenstark.
Wolfgang, vielen Dank. Ich will noch mal ganz kurz auf den VfL kommen. Vorher noch eine Anmerkung, auch an Tusche. Wir haben Daniel Thun ja hier lange erlebt. Reduziert ihn nicht auf Empathie und Leidenschaft. Erstens mag er es nicht und zweitens entspricht es auch nicht der Wahrheit. Ich habe auch selten einen Trainer erlebt, und da waren auch einige hier vor Ort dabei und auch sonst, der in der taktischen Varianz solche Möglichkeiten hat und das auch der Mannschaft gut vermittelt. Meine Frage an euch drei ist, bezieht sich auf den VfL Osnabrück. Es ist das Konzept von Marco Grote, der auf dem aufsetzt, was hier in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, der das auch verfeinert und erweitern will. Der VfL hat eigentlich in jedem Spiel versucht, offensiv im Sinne von offensiv handeln und denken mitzuspielen, mal mit einem Schwerpunkt auf dem Umschaltspiel, so wie in Kiel, manchmal aber auch oft auch über Kombinationen und Ballbesitz. Ich möchte mal die Frage stellen, ob in einer solchen Phase der Saison, Tusche, du sagst, der Abstand auf Braunschweig und Sandhausen ist noch relativ komfortabel, richtig, aber wir kennen auch alle den Sog, der durch eine Misserfolgsserie entstehen kann. Ist es vielleicht dann auch manchmal, gibt es dann auch Momente, in denen man sagen muss, okay, wir müssen uns vielleicht ein kleines Stückchen entfernen von unserer offensiven Denke und auch dann mal einen Schritt zurück machen und mit weniger versuchen, einen Punkt zu holen, anstatt in Schönheit zu sterben und zu verlieren?
Also ich glaube, dass es dann wichtig ist für einen Trainer, dass er halt die Mannschaft dort auch mit ins Boot nimmt, ja, und dort hineinfragt und Männer, fühlt ihr euch noch damit wohl, so wie wir in die Saison gegangen sind? Oder wollen wir vielleicht ein bisschen defensiver stehen, um ein bisschen mehr Kompaktheit zu schaffen? Ja, das ist, glaube ich, dann in so einer Phase wichtig, ja, dass man, wie gesagt, in die Mannschaft reinhorcht. Und dann gibt's ja ein Feedback. Mhm. Hoffentlich ein ehrliches und nicht nur, wir machen das, was der Trainer sagt. Nee, wirklich ehrlich. Das, was es ist. Wie sich die Truppe wohlfühlt. Und Mann, bis jetzt haben sie es doch wirklich sehr gut gemacht. Ja, also 22 Punkte nach 16 Spieltagen, ich glaube, ist für VfL Osnabrück sehr, sehr, sehr gut. Natürlich haben sie jetzt gerade wirklich einen kleinen Negativlauf. Aber der gehört dazu. Du hast ja wirklich, was Zweitliga-Erfahrung betrifft, schon eine unerfahrene Truppe. Ja, also, relativ unerfahren, finde ich. Ja, klar, du hast jetzt mit Wolfe, der hat gestern aber auch einen unglücklichen Tag gehabt. Ja, das sind auch so Tage, dass das passiert mal. Klar, auch Konstantin Engel sah bei ein oder zwei Gegentoren jetzt nicht besonders gut aus. Ja, aber du hast auch viele Spieler, die noch nicht so viele Erfahrungen haben, was die zweite Liga betrifft. Und dann ist es normal, dass es halt dann auch mal so eine Phase gibt. Ja, wichtig ist, dass die Truppe sich wohlfühlt in dem, was der Trainer vorgibt. Und wenn sie denken, oh, wir würden lieber was anderes machen, weil sie natürlich unterhalten die sich, wenn der Alte, wie man immer schön sagt, nicht in der Kabine ist. Ja, ob die machen lassen, Co-Trainer, der ein bisschen mehr zur Mannschaft ist, der auch reinhorcht und dem Trainer, ohne dass er Namen nennt, auch mal ein, zwei Tipps gibt. Oder die Truppe ist so geil, der Mannschaftsrat mit dem Kapitän, so wie ich Maurice kenne, und jetzt ja sich auch persönlich weiterentwickelt hat, glaube ich, ist er auch der klare Kante sagt, weil einfach das bringt nichts. Es geht darum, jetzt für das große Ganze zu denken, zu sagen, ey Trainer, lass uns mal, wir fühlen uns so und so und so besser. Oder wir machen den Weg, den wir angefangen haben, den gehen wir bis zum Schluss zu Ende, weil wir einfach davon überzeugt sind. Mhm. Ja. Und auch gestern habe ich ja auch immer im Spiel gesagt, dass es ja schon mal 3, 4 richtig gute Ansätze gab, bis auf den letzten oder vorletzten Pass. Mhm. Die können ja kicken, ja. Sie haben gute Kicker vorne, ja. Mit Kerk, also da hast du mit Santos, also Armin Hido hat mir gut gefallen, wo er reinkam, ja. Ich finde auch Ihorf, wenn er reinkommt, immer sehr, sehr gut, weil er immer nochmal Schwung reinbringt. Ja, gestern war es dann halt bei 5-0 oder bei
4-0. Er kam bei 3-0, ja.
Oder bei 3-0, das ist natürlich dann auch schwierig. Brian Henning, den ich auch noch von Union kenne, ja, so ein Trainer, Bertie Vogt-Verschnitt, finde ich immer ganz gut, der sich immer reinknallt. Ja, aber das sind halt Spieler, die jetzt noch nicht so krass Erfahrung haben, was nicht schlimm ist, ja, und da müssen sie jetzt mal durch, da müssen sie mit umgehen können. Und jetzt geht es halt, dass die Truppe sich mal zusammenpackt und sagt, ey, komm mal nach. Ey, bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Klar, 8 Punkte hört sich gut an, geht aber auch schnell. Bin ich auch bei dir, ja, aber wenn du jetzt gegen Aue einen Dreier holen solltest, hättest du nach der Hinrunde 25 Punkte. Also dann fehlen dir ja eigentlich noch 5 Siege in 17 Spielen. Da hast du 40 und dann sollte das reichen. Und ich glaube, um viel mehr sollte es beim VfL Osnabrück, glaube ich, auch nicht gehen. Und das darf man auch nicht vergessen.
Prima, Thorsten. Was sagen die
Osnabrück
anderen?
Muss man ja dazu sagen, finde ich zumindest, Osnabrück, wie du richtig sagst, ist eine relativ unerfahrene Mannschaft, die aber sehr, sehr gut gestartet ist. Ich vergleiche das immer so mit jungen Fußballern, wenn sie hochkommen in den Erwachsenenbereich oder in den Profibereich vorstoßen. Die haben dann meist am Anfang so ein richtiges Auf und ziehen durch und werden als neue Stars gefeiert, haben aber natürliche Täler, die sie dann auch durchlaufen müssen. Und da kommt es dann drauf an, wird es zur Sollbruchstelle oder wird es dann am Ende nur ein kleines Tal, aus dem man wieder rauskommt? Und so ist es bei Osnabrück, glaube ich, auch. Wenn jetzt genau das, was du auch sagst, Thorsten, wenn der Trainer und die Mannschaft jetzt wirklich eine Sprache sprechen, wenn die genau wissen, was sie voneinander verlangen können und wo es jetzt hingehen muss, dann werden sie das Tal schnell durchlaufen und dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Wenn sie da jetzt aber anfangen, irgendwie nicht miteinander zu kommunizieren, kann das auch ganz schwer werden. Dann kann das wirklich wieder so ein, wie ich vergleiche es mal ein bisschen mit Daniel Thune letztes Jahr, der hat auch in der Rückrunde, korrigiert mich, ich weiß nicht, wie viel oder wie wenig Punkte er geholt hat, aber es waren nicht mehr viele. Nein. Also das zieht sich dann manchmal über die Saison hinweg durch so und da muss man aufpassen. Also ich würde die Situation bei Osnabrück jetzt nicht überdramatisieren, aber ich würde sie auch nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass es ein Moment ist, an dem man aufpassen muss.
Also Thorsten Matuschka, Experte von Sky und Ex-Union Berlin-Profi und Cottbusser durch und durch, der sagt, Osnabrück gerät nicht mehr in Gefahr. Scholle, Markus Scholle, Scholz sagt, jein. Was sagen Susanne Vetter und Wolfgang Stephan? Ist das jetzt so ein Knackpunkt der Saison? Du hast einen Negativlauf, kriegst richtig einen drauf und stehst am Freitag unzweifelhaft gegen Erzgebirge Aue, die relativ entspannt antreten können, unter Druck.
Ja, also ich glaube, ich bin da ganz bei Tuschel. Ich würde jetzt auch sagen, so furchtbar viel ist ja jetzt aus Osnabrücker Sicht nicht passiert. Sie haben 5-0 gegen den HSV verloren. Das hört sich dramatisch an, klar. Aber man musste auch ganz deutlich sagen, es war das beste Saisonspiel vom HSV. Es war spielerisch mit das beste Spiel, was ich überhaupt in der zweiten Liga vom HSV gesehen habe. Vielleicht das 6-2 gegen Stuttgart nochmal aus der letzten Saison. Also die sind gegen eine richtig gute Mannschaft gestern eingegangen und haben die, darf man ja auch nicht vergessen, haben die Tore aus Osnabrücker Sicht immer zum falschen Zeitpunkt bekommen. Vielleicht machen sie das 1-1, wenn das Handspiel nicht gepfiffen wird, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders. Also insofern glaube ich, es gibt da nichts zu dramatisieren. Vielleicht ist die Würzburger Niederlage da schon noch ernster zu nehmen. Also ich glaube, wenn Sie wissen, und das wird Ihnen der Trainer ja auch sagen, dass, was Tune auch in Hamburg gesagt hat, dass zweite Liga eben auch mit viel Arbeit verbunden ist und nicht nur spielerisch du glänzen kannst. Wenn Sie das annehmen, dann glaube ich auch, dass Sie da jetzt nicht in eine Spirale reinrutschen.
Susanne, müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, ich bin so irgendwie in der Mitte gerade. Mhm. Denn Marco Grote hat es gestern auch nochmal betont. Vor zwei Wochen haben wir 2-1 gegen Kiel gewonnen. Da war auf einmal alles supi, sagte er. Das schmeißen wir jetzt auch nicht weg, solche Sachen. Und wir schmeißen auch nicht die Punkte weg, die wir am Anfang der Saison geholt haben. Aber ich sehe da in den letzten Spielen schon eine Tendenz. Man spielt nicht mehr zu null, man steht nicht mehr so stabil. Die Offensive hakt gerade. Also ich denke, dieses Spiel am Freitag wird sehr spannend sein und kann auch so ein kleiner Richtungsweiser sein. Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber wenn man es schafft, wie nach der 1-4 Niederlage gegen Nürnberg, da hat man ja auch am Freitag dann bei St. Pauli gespielt und hat einen Sieg eingefahren. Wenn man es schafft, jetzt da wieder so ein Dreh reinzubekommen, das wäre schon sehr, sehr gut. Denn ansonsten 5. Heimniederlage in Serie, das ist dann auch schwierig.
Es geht ja eigentlich auch nur darum, dass man die Situation jetzt nicht unterschätzt. Also ich wollte sie auch wirklich nicht überdramatisieren. Ja. Ich glaube nicht, dass Osnabrück Probleme kriegt in der Saison generell. Ich glaube nur, dass Marco Rother, und so wirkte er gestern auch, dass er die ganze Situation schon sehr ernst nimmt, ohne dass er jetzt Panik da in irgendeiner Form zulassen wird. Aber trotz allem weiß er ganz genau, jetzt muss was verändert werden. So, und da wird er mit Sicherheit auch, das 5-0 ist vielleicht sogar ein ganz guter Startschuss zu sagen, jetzt hat man mal so richtig einen am Deckel bekommen. Da kann auch kein Spieler mehr irgendwas Gutes dran finden oder sagen, das war unglücklich. Also bedeutet das ja für den Freitag schon mal, es gibt ein Punkto Wiedergutmachung da mit ins Spiel zu nehmen und vielleicht hilft das ja dann am Ende gegen Aue.
Und ich wollte es einfach nochmal aufgreifen, weil es vorhin häufig gefallen ist, die Dreierkette beziehungsweise Fünferkette am Anfang, dass die nicht funktioniert hat. Ja, aber sie haben relativ schnell umgestellt und das sagte Grote gestern auch und so sehe ich das auch. Sie sind in beiden Grundordnungen der Musik hinterhergerannt. Also es war jetzt nicht alles darauf zurückzuführen, dass man da am Anfang schlecht begonnen hat und das dann nicht mehr korrigieren konnte, sondern war in beiden Grundordnungen einfach nicht der VfL, wie man sich gewünscht hätte.
Aber das ist ja das, was Tusche gerade gesagt hat. Und wenn es einer weiß, dann eher, am Ende zählt nicht das System, in dem du auf dem Platz stehst, sondern ob du derjenige bist, der den Zweikampf will und annimmt, der den Mut hat, den richtigen Pass zu spielen und der sich durchsetzen und behaupten will, der schneller ist als der Gegner und nicht das System. Stimmt's, Tusche?
Genau. Und da war es halt wirklich, wie gesagt, gerade zum Anfang, die erste Viertelstunde halt, wenn sie den Mann beigewonnen haben, war er viel zu schnell weg.
Genau.
Und dann ist das so eine Dynamik, die du dann auch, egal was du für ein System oft umstellst, ob du das 3 oder 5 Mal im Spiel machst, wenn du nicht ins Spiel reinkommst, ja, wenn du das Gefühl hast, oh, jeder Ball, wenn ich den habe, ist in 5 Sekunden wieder weg, dann macht das was mit dir im Kopf, ja, die Beine werden schwerer, ja, der Kopf ist nicht da und HSV, ja, der hat den Ball sofort wiederbekommen, hat ihn sofort wieder erkämpft und das macht dann genau das Gegenteil, ja, die werden immer größer, die Brust wird immer breiter. Und dann gehen noch Dinge und dann waren sie auch total effektiv. Das muss man ja auch mal sagen, gestern. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt 15 Großchancen hatten und davon nur Anführungsstriche 5 gemacht haben.
Nein.
Also die Dinge, die sie hatten, haben sie halt auch gemacht. Das ist, das muss, so ehrlich muss man ja auch sein. Ja, also das war gestern brutale Effektivität. Ja. Das ist natürlich dann auch eine Qualitätsfrage, definitiv. Brauchen wir auch nicht drüber reden, ja. Und der ein oder andere VfL Osnabrück-Profi, auch der erfahren, der hat gestern halt nicht einen guten Tag gehabt. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig in der Runde, dass der VfL natürlich auch nur bestehen kann, wenn alle funktionieren. Ja, und bei 95-100% sind. Ja, wenn 2-3 Mann ausfallen, das kann die Mannschaft halt nicht auffangen. Dafür ist halt die Breite und die Qualität halt nicht vorhanden, was nicht schlimm ist. Ja, wie gesagt, die Jungs müssen sich jetzt wirklich das 5-0, das wird heute nochmal thematisiert sicherlich, vielleicht gibt es eine Videoanalyse, vielleicht auch nicht. So, und jetzt tut das heute noch weh, morgen noch weh, und dann musst du sagen, ey, jetzt haben wir Aue. Ich glaube, Aue hat auch 22 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, also deswegen, ich weiß nicht, wer das schon in der Runde gesagt hat, ich könnte entspannt kommen, ja, aber das Osnabrück kann genauso entspannt sein. Wie gesagt, jetzt geht es darum, eine Reaktion zu zeigen und ich bin auch bei euch so ein 5-0, kann auch mal richtig die Sinne schärfen. Ja, weil man sagt, ey, Männer, 5-0, besser als so ein 2-1, so ein knappes 2-1 zu verlieren. Das sind genauso wenig 0 Punkte, aber dann kommen die Schulterklopfen und sagen, ey, ich hab ja gut gespielt. Und dann denkt man, oh Mann, wenn wir so jetzt gegen Aue spielen, oh, da gewinnen wir ja. So, jetzt gab es 5-0 in die Schnauze und jetzt, jetzt kommt Aue. Ja. Wenn auf Augenhöhe, jeder 22 Punkte und jetzt müssen wir versuchen, den Turnaround zu schaffen, wieder in die andere Richtung zu gehen. So, und darauf kommt es an. Und jetzt brauchst du Führungsspiele, die vorne weggehen und versuchen auch diese Lockerheit, diese Anfang der Saison hatten, ja, wo sie wirklich sehr, sehr gut gestartet sind, wo sie geilen Fußball gespielt haben. Und gestern, wie gesagt, die hatten ansatzweise auch wirklich sehr gute Staffetten. Wenn sie mal 3-4 Mal von Mann zu Mann in Fuß gespielt haben, können die kicken. Und da müssen sie wieder versuchen hinzukommen. Das ist nicht immer einfach, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass der VfL dann auch wirklich eine vernünftige Truppe hat und dass viele Mannschaften mit ihnen aktuell tauschen würden, was die Punktzahl betrifft.
Klar. Nochmal ganz kurz vom großen Ganzen auf ein Detail. Wolfgang Stephan vom Stadler Tageblatt hat es auch angesprochen. Eine dieser Stafetten hat ja zu einem Tor geführt. Für mich war es eigentlich eine relativ klare Entscheidung. Der Ball ist an den Arm gegangen und wenn es dann daraus ein Tor wird, dann muss er abpfeifen, oder ist das nicht so? Habe ich da was falsch abgespeichert?
Also ich habe es im Stadion nicht gesehen, aber ich habe anschließend gehört, es war in Ordnung. Ihr habt das bei Sky wohl auch so gesagt. Also im Stadion war es nicht zu sehen.
Tusche?
Ja, also ich habe es ja gestern noch bei Sky ein paar Mal angeguckt, aber es gab halt nie so eine richtige Zeit, wo man es richtig sehen konnte. Ich finde das immer, dass Santos ja den Ball nie mit Absicht so irgendwie stoppen wollte und dadurch dann halt den Ball reingeschossen hat. Ja, aber der Spiel hatte relativ schnell entschieden für sich und hat abgepfiffen, wenn das natürlich das 1-1 gewesen wäre, klar, dann wäre das Spiel sicherlich in eine andere Richtung gegeben. Ja, aber er hat sich schnell entschieden. Es war dann auch keine klare Fehlentscheidung. Aber die ganze Handgeschichte, die nervt mich sowieso, macht mich sowieso müde. Auch schon letztes Jahr und dieses Jahr, wenn ich sehe, was es da für Entscheidungen gibt. Wenn du aus 3 Metern oder 2 Metern den Ball mit 8 km/h gegen die Hand geschossen kriegst, gibt es 5 Meter. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr Fußball spiele, weil ich komplett ausgerastet.
Wir werden so oft vom Platz geflogen, oder?
Ich habe das letztens schon gesagt, auch jetzt ohne Zuschauer, ich wäre, glaube ich, im Nachhinein öfters mal gesperrt worden.
Ja.
Weil der Trash-Talk gehört dazu ich war dann halt natürlich auch nicht ohne, mit ein paar Sprüchen, aber immer gegenseitig, aber wichtig ist die 19 Minuten und nach dem Spiel hat man sich trotzdem mal die Hand gegeben, das ist immer wichtig.
So.
Aber das gehört dazu. Ja, und man sollte auch nicht jedes Ding überdramatisieren, wenn mal irgendein Spruch kommt oder sowas.
Tusche, ich muss dir sagen, ich bin nicht froh, dass du nicht mehr spielst. Ich hätte dich immer gern an der Bremer Brücke gesehen. Da hast du ja auch gespielt. Leider immer aus meiner Sicht für einen falschen Club. Ich glaube, in Osnabrück für einen VfL an der Bremer Brücke. Das wäre was geworden. Das wäre eine Erfolgsgeschichte geworden. Ich bedanke mich bei
Tommy
dir.
Reichenberger zusammen.
Aber meine Kollegin Susanne hat noch eine ganz wichtige Frage.
Nee, wichtig ist sie nicht. Ich habe nur eine Frage, weil Tusche ja auch schon nicht nur einige Montagsspiele mitgemacht hat, sondern auch als Co-Kommentator begleitet. Und der VfL hat jetzt zum zweiten Mal montags eine Packung bekommen. Also 1-4 gegen Nürnberg, 0-5 beim HSV. Bevor ich die Frage stelle, ob du bei Sky vielleicht irgendwie noch was drehen kannst, dass der VfL keine Montagsspiele mehr macht, weil du vorhin gesagt hast, da passiert im Kopf was. Ist das vielleicht auch nochmal, kommt das dazu, so ein Montagabend, man ist unter einer besonderen Beobachtung, macht das irgendwas im Kopf von dem Spieler oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
Das kommt dann natürlich immer auf die Typen drauf an, ja. Also mich hat das immer angespornt, wenn solche Highlight-Spiele gab, habe ich oft in meiner Karriere besonders gut funktioniert. Ja, weil ich, das ist doch das Geile, klar, jetzt fehlen die Zuschauer. Mann. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn da 50.000 gewesen wären. Das macht ja für eine Mannschaft, für Osnabrück, auch was Geiles.
Ja,
aber das kommt ja immer auf die Typen drauf an, auf die Charaktere. Es gibt welche, die haben dann einen Köttel in der Hose, wo 50.000, ach so scheiße, ich will keinen Ball haben. Aber es gibt auch welche, die sagen, ey, das ist doch geil. Jeder Pfiff ist Applaus für mich. Als Auswärtsmannschaft, so bin ich immer ins Spiel reingegangen, und mich hat das halt immer extra motiviert,
Ist doch ein prima Schlusswort. Wir wünschen uns alle, dass diese Zeiten wiederkommen. Markus Scholz vom Blog Moin Volkspark und Wolfgang Stephan, danke erstmal, aber habt ihr noch ein schönes Schlusswort für uns und für Tusche, meine Kollegin Susanne Vetter?
Also wir jetzt aus Hamburg, wir würden uns ja freuen, wenn Osnabrück drin bleibt. Das macht ja Spaß, gegen euch zu spielen. Und vor allem, ne, Susanne, wir werden uns dann in der nächsten Saison wieder auf der Tribüne treffen. Und dann wird es wahrscheinlich auch anders ausgehen, tippe ich mal. Also wir haben jetzt einen Sieg für euch. Nee, Quatsch, das war ein Unentschieden, ne? Das Spiel in Hamburg war ein Unentschieden. Also Unentschieden, Niederlage, Oh nee, die Serie setzen wir nicht fort. Wir bleiben dann.
Wobei, Scholle, in dem Punkt würde ich dir gerne widersprechen. Also ich freue mich auch immer, Susanne zu treffen. Wir treffen uns ja öfters in unserer Gemeinschaft G14. Aber ich möchte sie nächstes Jahr nicht auf der Tribüne sehen. Das würde ja bedeuten, dass wir dann wieder in der zweiten Liga gemeinsam spielen.
Wolfgang, ich hab Hamburg gesagt. Ich habe nicht HSV gesagt. Ich habe Hamburg gesagt.
Ja,
ne? Da gibt's noch einen Verein, der im Moment ein bisschen Probleme hat.
Gut. Also, ganz herzlichen Dank, Markus Scholle-Scholz. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Stephan. Bleibt gesund in diesen schweren Zeiten. Vielen, vielen Dank, Thorsten Matuschka, Tusche. Ich habe ihn gestern angerufen und gefragt, ob er mitmacht, habe ihn gesiezt und sagte, was soll das denn jetzt? Und ist einer der Menschen, die, glaube ich, kein Mensch auf der Welt sieht. Ich würde mich freuen, wenn du demnächst mal wieder dabei bist. Dann holen wir Tommy Reichenberger dazu.
Sehr, sehr gerne. Überragend. Alles gerne.
Komm gut heim nach Berlin. Toi, toi, toi.
Bleib gesund. Danke.
Alles Gute, Susanne. Hast du noch was?
Nee, ausnahmsweise nicht.
Gut, dann machen wir Schluss. Das waren 79 Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum VfL mit Markus Scholle-Scholz, Wolfgang Stephan, Susanne Vetter und Tusche Matuschka. Kommt gut heim, bleibt gesund. Tschüss, tschüss.